Wer redet, ist nicht tot.
Herzlich willkommen zu Weinflaschen 3. Ich bin Holger Klein und das ist Christoph Raffelt.
Ja, hallo.
Hallo.
Hallo, Holger.
Fangen wir direkt mit dem Saufen an oder machen wir erst so Recap, wie wir Filmleute sagen?
Also Recap.
Rekapitulation. Ja, ja, genau. Das ist es, was du beim bei der Fernsehserie immer vorne diese 3 Minuten, die nochmal erzählen, was vorher passiert ist. Das nennt man Recap.
Ja, machen wir das doch, oder?
Machen wir das doch.
Wir haben ja auch Hörer, also wir haben ja Kommentare bekommen.
Ja, es gab so ein paar Fragen.
In den ersten beiden Sendungen.
Was ich ein bisschen tragisch finde, ist, es gab so ein paar Mails und auch so Tweets und also so, ja, über alle Kanäle kamen so Anfragen. Wohin kann man euch denn mal Wein schicken?
Ja.
Also grundsätzlich könnt ihr uns natürlich Wein schicken noch und nöcher. Bitte jeweils eine Flasche an meine und eine Flasche an Christophs Adresse. Die steht bei ihm im Blog originalverkorkt.de, meine bei vrindt.de. Ihr dürft aber nicht davon ausgehen, dass wir diese Weine dann auch tatsächlich in der Sendung trinken und besprechen. Weil die Sendung, die wir machen, hat, also der Christoph im Wesentlichen denkt sich da was bei den Weinen, die wir aussuchen. Das heißt, es wird euch wahrscheinlich nicht gelingen, Weine in die Sendung hineinzupluggen. Was wir aber machen können, ist, wir können die saufen und mal kurz vorher, bevor wir zur eigentlichen Sendung kommen, sagen, wie wir die gefunden haben, oder?
Ja, so in der Richtung würde ich auch sagen. Also es kann ja sein, dass wir dazu kommen, aber kommt ja auch darauf an, wie hoch das Aufkommen ist. Ne?
Ja.
Also es könnte jetzt irgendwie 3-4 Leute geben, die irgendwie uns Flaschen schicken. Also ich habe eine bekommen, du wahrscheinlich
ja,
auch.
Ja, ich habe auch eine bekommen, einen Rotwein, genau. Den ich aber noch nicht probiert habe.
Genau, ich habe ihn probiert und ich habe das aber jetzt gerade irgendwie nicht vorliegen, aber ich habe auch schon per Mail zurückgeschrieben.
Ja, du hast also geantwortet.
Ich habe geantwortet.
Als ich die gelesen hatte, die Mail, habe ich dann gedacht, ah ja, dann probiere ich den gar nicht erst. Was auch irgendwie assi ist, ich weiß.
Ist auch gemein.
Ja, ja.
Ja, nee, der war ja schon in Ordnung, ne? Das ist ja immer, Weintrinken ist ja eh immer die Frage, was man will und was einem persönlich gut gefällt, letztlich. Ne? Also, es gibt ja sozusagen offizielle Kriterien, also man kann einen Wein schon bewerten, aber da geht's letztlich darum, ob der sauber gemacht ist, ne? Und ob der sozusagen rebsortentypisch gemacht ist, ob er regional typisch gemacht ist, aber es geht letztlich und man kann ihn sozusagen nach Qualitätskriterien auch in einem gewissen Maße schon einteilen, ne? Weil man so einem Wein schon anmerkt, wie ich sag mal, wie viel Hektoliter verarbeitet wurden pro Hektar, um den Wein zu machen und
aha,
so weiter, ne?
Also wie viel Zucker dann dazu gerührt wurde und sowas?
Nö.
Das nicht?
Nee, nicht unbedingt. Ja, ich meine, sowas kann man auch alles schmecken. Ne? Also die Sauberkeit eines Weines hängt auch davon ab, ob jetzt irgendwie da noch Most zugegeben wurde, ob er unter Umständen entsäuert wurde oder Säure zugegeben wurde, wie gut das gemacht wurde. Also manchmal merkt man es vielleicht nicht mal, manchmal ist es offensichtlich. Ja, manchmal hat er eindeutige Fehler, aber man kann ja so einem Wein schon auch anmerken, ob er jetzt wirklich konzentriert ist, ob er reif ist oder ob er eher so ein bisschen unreif ist. Das äußert sich schnell durch so, man nennt das grüne Noten. Also sowohl beim Weißwein als auch beim Rotwein schmeckt das dann schnell so ein bisschen nach Stiel, ne?
Wobei ich schon insbesondere Rotweine hatte, die nach Stiel geschmeckt haben. Die fand ich ganz toll.
Ja, gibt's
also
auch.
Also eben, weil sie nach Stiel geschmeckt haben.
Ja,
beziehungsweise
also
gerochen.
Genau, es gibt schon tendenziell Rebsorten, die sowas auch gerne irgendwie mit sich bringen. Also Cabernet Sauvignon oder Cabernet Franc beispielsweise. So Bordeaux-Weine, die Cabernet Sauvignon-lastig sind, die haben schnell auch mal sowas Grünes, ne?
Aha.
Zum Beispiel auch von grüner Paprika. Also bei manchen Weinen hast du so eine grüne Paprika in der Nase. Oder auch so ein bisschen was Stieliges. Also es gibt auch Weine, die mit ihren Stielen vergoren werden. Ja?
Ah.
Der Rhône ist das zum Beispiel auch noch teilweise üblich. Das merkt man auch, aber man merkt eben auch, finde ich, so eine grüne Note, die so ein bisschen penetrant ist, die wirklich so ein bisschen riecht wie unreif halt, wie so ein unreifes Obst, ja, zum Beispiel.
Mhm.
Oder eben wie so, als wären zu viele Stiele drin, sagen wir mal so.
Most, kurz nochmal gefragt, Most ist Weindeutsch für Traubensaft, ne? Oder?
Ja, das ist so konzentrierter Traubensaft, ne? Ja. Angegoren, ne?
Im Blog gab es eine Frage an den Experten. Wie ist das mit den Sulfiten? Die ist, die, ich weiß, die hast du irgendwo beantwortet schon mal, entweder in der Sendung oder im Blog, aber
wir hatten, kann man, glaube ich,
das ist so wie bei mir und obergärigem Bier. Das, genau. Ich frage auch immer, was obergäriges Bier ist. Jetzt musst du mir immer erklären, was Sulfite sind.
Ja, das ist Schwefel, ne? Also Sulfite sind ist Schwefel. Und Schwefel ist, also entsteht sowieso beim Gärprozess in einem geringen Umfang. Also Wein hat immer so ein ganz, ganz kleines bisschen an Schwefel. Aber man schwefelt einen Wein normalerweise noch nach. Und man tut das, weil der Wein dadurch stabiler wird. Also im Prinzip ist, nutzt man Schwefel als in einem gewissen Maße Antibiotikum, mhm. ja, um den Wein, der ja in diesem Kellereiprozess vielen Umwelteinflüssen ausgesetzt ist, um den stabil zu halten. Es gibt auch Winzer, die ohne diese Schwefelzugaben arbeiten. Das ist aber wirklich eine ganz heikle Geschichte. Die kann gut gehen, meistens geht sie aber nicht gut. Dann wird der Wein schlecht, relativ schnell schlecht.
Wenn der Wein schlecht wird, ist er dann auch nicht mehr zu gebrauchen? Oder
nee, der ist dann nicht mehr zu genießen.
Also auch nicht mehr billiger zu verkaufen irgendwie?
Nö, eigentlich nicht. Ja. Also es gibt Leute, die verkaufen den und sagen dann, das muss so. Ja, ja, das gibt's auch, ne? Also es gibt ja diese sogenannte Naturweinszene oder Natural Wine
Vin Naturel
oder Vin Naturel Szene. Genau. Bei uns in Deutschland hat Naturwein immer noch so ein bisschen einen anderen Begriff, weil es mal, also der Verband, der früher vor, also der Verband, der heute Verein der Prädikatsweingüter heißt, der hieß früher Verband der Naturweinwinzer. So, deswegen ist der Begriff in Deutschland so ein bisschen besetzt, aber eigentlich gibt es im Moment, also speziell hier in Europa, in Frankreich, eine Szene von Leuten, die halt ihre Weine so natürlich wie möglich machen wollen. Und innerhalb dieser Gruppe gibt es eine Gruppe, die sagt, also wir wollen auch keinen Schwefel mehr verwenden.
Hatte dieser, ich hatte mir bei dir mal einen abgeguckt, da war so eine, da ist so ein 60er-Jahre-Logo drauf, La Petite Bagneuse hieß der, glaube ich.
Ah ja, genau.
Ist das so einer ohne Schwefel gewesen?
Nee, ich glaube, der nutzt schon Schwefel.
Okay.
Also Schwefel ist, wie gesagt, es ist die Frage war ja, ob das ein Qualitätskriterium ist, so in gewissem Maße, ne? Mhm. Ob das da sein darf. Und ja, ne, es darf da sein. Und ich würde auch sagen, in einem gewissen Maße sollte es da sein, weil Weine sonst ganz schnell kippen.
Ja.
Ja. Und es gibt eben nur sehr wenige, die das komplett ohne Schwefel schaffen. Die gibt's auch. Die Weine können auch toll sein. Aber insgesamt ist es ausgesprochen schwierig. Und der Schwefel hat bei wenigen Leuten den Effekt, dass er Kopfschmerzen verursachen kann. Deswegen steht das überhaupt auf den Flaschen. Das ist irgendwie eine EU-Verordnung. Und dann kommt es noch ein bisschen drauf an, wie stark die Weine geschwefelt werden. Also ich sag mal jetzt die ihre Weine so natürlich wie möglich machen wollen, die versuchen auch so wenig wie Schwefel möglich da reinzutun. Mhm. Aber es gibt halt auch welche, die kippen da ordentlich rein und im Zweifelsfall riecht oder schmeckt man diesen Schwefel dann sogar im Wein. Und dann ist es ein Fehler, ne? Dann,
ja.
Dann ist es halt klar.
Klar, ja. Nee, Schwefel, dann gehört Schwefel nicht mehr rein, ja.
Ja.
Wir hatten einen Kommentar, der sagt, es gibt beim Discounter gute Weine. Das heißt, es gibt bei genau einem Discounter gute Weine. Er möchte ihn jetzt nicht nennen, aber vielleicht finden wir das ja raus. Natürlich auch nicht für 2 Euro. Hast du Bock auf so ein Suchspiel? Ich nehme mich nicht. Also ich habe mir abgewöhnt, beim Discounter überhaupt Wein zu kaufen. Wenn ich beim Discounter bin, kaufe ich Bier.
Ja, ich habe das immer mal wieder gemacht, so stichprobenartig sozusagen. Aber ja. Also zum Lidl gehe ich eh nicht und kaufe da nicht ein. Netto ist mir irgendwie auch, und Penny ist mir irgendwie auch fremd. Also wenn, dann schaue ich halt mal beim Aldi vorbei. Hm. Aber ich habe da eigentlich keine Weine bisher gefunden, die mir wirklich gefallen hätten, auch nicht die teuren.
Ah ja.
Und wenn es da teuer wird, also ich sag mal, wenn es da in den Preisbereich geht, mit dem wir uns hier so beschäftigen, ich sage mal 5,50 Euro bis 8 Euro,
mhm.
dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass diese Weine immer schlechter abschneiden von der Qualität her als bei allen anderen eigentlich. Also im Einzelhandel, im...
Also beim normalen Weinladen, meinst
du? Beim normalen Weinladen sowieso, wenn du zum Winzer gehst, also kriegst du bei einem vernünftigen Winzer für 7 Euro, 8 Euro, immer eine viel bessere Qualität als das, was Aldi liefern kann, weil die einfach ganz andere Margen fahren.
Naja, aber hat der Weinhändler bei mir um die Ecke, also was weiß ich, irgendwie so ein ganz normales Weingeschäft, haben die für 7-8 Euro dann auch immer noch bessere Qualitäten? Weil die müssen ja natürlich auch noch ihre Margen haben.
Wenn es ein vernünftiger Händler ist, ja. Ja, dann hat er für das Geld bessere Weine.
Okay.
Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Der schrieb ja irgendwie das. Was schrieb er denn? Also genau, er schrieb, das sind dann auch keine Weine für 2 Euro, sondern es sind auch dann teurere Weine beim Discounter. Er müsste sich da mal konkreter äußern. Also es gibt beispielsweise beim Aldi gibt es eine Serie von Keller aus Baden. Ja, es ist ein bekannter Winzer, der hat normalerweise das Weingut Schwarzer Adler. Der macht halt unter seinem Namen dort Weine, die er aber eben im Prinzip nur ausbaut, wenn überhaupt. Ja, das heißt, Genossenschaften oder Vertragswinzer liefern halt, das hatten wir ja, das Thema hatten wir ja letztes Mal schon.
Fremde Trauben verarbeiten. Fremde Trauben,
und er verarbeitet die dann halt, und da kommen dann Weine raus, die für all die Verhältnisse relativ teuer sind. Aber ich finde halt, dass sie vergleichsweise doch schlechter abschneiden als das, was ich anderswo kaufen kann.
Aha.
Also, ich habe da mal den letzten Spätburgunder irgendwie, den habe ich einfach dann auch dem Ausguss übergeben. Ne? Fand ich jetzt nicht so doll.
Ich habe ja, ich habe die Tage, was heißt die Tage? Ich war ja kürzlich in Köln. Und war bei meinen Eltern zu Besuch auch. Und die, also ich habe bei meinen Eltern im Keller, da habe ich Wein lagern. Was sehr gut funktioniert hat, solange ich immer noch nach Frankfurt gependelt bin, konnte ich halt mal eben rüberfahren, beziehungsweise bin ich mit dem Zug halt gefahren, konnte mal eben bei meinen Eltern vorbei auf dem Weg nach Berlin und habe dann immer irgendwie, weiß ich nicht, 5-6 Flaschen Wein eingesteckt in den Rucksack und die nach Berlin geschafft irgendwie, was ganz praktisch war. Dann hatte ich eben einen ordentlichen kühlen Keller und jetzt pendle ich ja seit 3 Jahren schon nicht mehr und mir kippen da langsam alle Weine um.
Ja, das ist bitter.
Das ist richtig, richtig bitter.
Du hast ja auch ein paar schöne Sachen noch liegen, ne?
Ich habe ja, was hatte ich denn da gerade weggekippt? Hatte ich nicht, ich hatte doch so ein schönes Bild davon gemacht. Was war denn das? Das war eine 2003er Finca Villa Creces.
Echt?
Oh. Ja, der war hops, also der war sauer.
Oh, das ist schade,
das war richtig schade. Und dann hatte ich ja diese 2004er Crianzas gekauft. Weiß nicht, ob du dich an die erinnerst, die waren auch alle platt. Alle.
Ja.
Also ich habe insgesamt, glaube ich, 9 oder 10 Flaschen aufgemacht und alle waren im Eimer.
Oh, das ist bitter.
Das war richtig, richtig schlimm.
Ist es da denn zu warm oder auch?
Überhaupt nicht, da ist es angenehm kühl. Die sind nie bewegt worden, die habe ich da reingelagert und gut war.
Ja, ich muss mal gucken. Ich hab noch eine Flasche Villa Finca Creches 2003. Villa
Finca Creches. 2004 und 2005 habe ich davon auch noch.
Ja, ich auch, aber auch nur jeweils eine Flasche.
Ja, ich nicht.
Mist.
Ja, es könnte, also es ist, ich habe festgestellt, es ist mir sogar ums Geld egal, ja, weil das ist bezahlt, das habe ich längst ausgegeben.
Ja, aber
das
es ist halt schade.
Ist halt schade, weil du freust dich drauf und ich so, jetzt, oh klasse, jetzt mache ich nochmal hier so einen schönen Rotwein auf und der ist dann einfach im Arsch. Mann, war das
ja ärgerlich. Das ist echt schade. Also das ist mir einmal in einem größeren Maße passiert.
Genau,
also,
und Mass Deutsch hatte ich auch noch, oder? Den habe ich auch weggekippt.
Ah ja, das ist der Priorat, ja. Das war bei mir auch ein Priorat-Wein. Da hatte ich das erste Mal, hatte ich mir eine 6er-Kiste richtig teuren Wein gekauft.
Ja.
Weil ich da irgendwie auch günstiger dran gekommen war, aber es war für mich immer noch teuer. Und den habe ich dann halt komplett weggelegt und ein paar Jahre später waren die dann alle im Eimer. Das ist schon bitter.
Kann halt auch schief gehen, ne? Wenn man sich denkt, ich lager jetzt mal was ein für später, damit ich später nicht so viel zahlen muss, wie beim Händler, der es gelagert hat.
Ja, muss man doch irgendwie auf die Sachen zurückgreifen, die allgemein als gut lagerfähig gelten.
Ja, welche wären das?
Bordeaux und Burgund aus gutem Jahrgang, Piemont, also Barolo, Barbaresco aus guten Jahrgängen. Ich denke auch Rioja und Ribera del Duero aus guten Jahrgängen, Cabernet Sauvignon aus Kalifornien aus guten Jahrgängen. Also das sollten schon gute Jahrgänge sein. Also da muss man sich einfach ein bisschen reinlesen und es müssen dann auch schon vernünftige Weine sein.
Wo erfahre ich eigentlich, was ein guter Jahrgang? Weil ich habe mir früher mal, also viel früher, mal den kleinen Johnson gekauft.
Ja.
Da war das ja immer, stand es ja immer drin. Also immer so ganz kurz stichwortartig notiert, welche Jahrgänge davon gut waren, welche nicht so gut. Und so gibt's den immer noch.
Den kleinen Johnson gibt's noch, den großen Johnson gibt's auch noch. Genau, das war sowieso auch eine Frage, wo kriege ich denn überhaupt irgendwie so ein bisschen Weinbewertungen her? Ne?
Stimmt,
das war ein anderer Kommentar. Also die Klassiker. Klassiker ist zum Beispiel eben Johnson. englischer Weinkritiker schon seit ewigen Zeiten, also seit Jahrzehnten sozusagen, einer der führenden Weinkritiker. Parker ist natürlich einer, wahrscheinlich oder mit Sicherheit der bekannteste, ein amerikanischer Weinkritiker, der sozusagen dieses 100-Punkte-System eingeführt hat, wo alle Welt versucht, irgendwie Weine zu produzieren, die von Parker mindestens 90 Punkte bekommen, damit sie eben entsprechende Preise machen können und ihre Sachen auch verkauft kriegen. Das ist also so ein Verkaufsförderinstrument auch geworden. Ursprünglich war es von Parker eben gedacht, es dem Kunden oder dem Weinliebhaber irgendwie, der sich jetzt nicht so gut auskennt, einfacher zu machen.
So eine Ampel, ne? Eine Ampel,
ja, so eine Ampel, sich irgendwie da durchzufinden. Der hat das so Ende der 70er, Anfang der 80er erfunden, ist jetzt zu viel gesagt, aber eingeführt. Hm. Ist eigentlich ganz witzig. Der Typ ist eigentlich Rechtsanwalt und der ist, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist der irgendwann mal ins Elsass gefahren, von USA aus ins Elsass gefahren, hat dort die Weine probiert, fand die total klasse und hat festgestellt, dass er diese Weine alle behalten konnte. Also sprich, so diese ganze Aromatik der Weine abspeichern konnte. Also hat wohl ein phänomenales olfaktorisches Gedächtnis, nennt man das, glaube ich, ne?
Ja, also den Geruchssinn betreffend.
Genau,
ja.
Genau. Und und dann hat er halt angefangen, sich da intensiver mit zu beschäftigen und hat dann irgendwann so eine Depesche sozusagen aufgesetzt, ja, wo er die Weine, die er besprochen hat, halt, beziehungsweise die Weine, die er getrunken hat oder probiert hat, halt bewertet hat. Ne? Mhm. Und das hat dann so seine Kreise gezogen. Und heute ist er der einflussreichste Kritiker weltweit. Ne? Ja, also der, wobei er sich jetzt gerade so ein bisschen zurückzieht. Aber das ist auch nicht unbedingt, also die Punkte sieht man halt immer wieder, aber da muss man sich dann halt auch, wenn man die sozusagen in großem Umfang nachvollziehen will, muss man sich halt da auf der Website anmelden und Jahresgebühren bezahlen oder so. Was ich sehr nett finde oder fand, war der kleine Weinführer von Stuart Pidgett. Den macht er aber nicht mehr, hat sich anscheinend doch nicht so gelohnt. Was Ähnliches macht Oz Clark, der ist auch ein englischer, sehr sympathischer Weinkritiker. Der macht das halt, also es ist ein kleiner Weinführer von Oz Clark, ich weiß nicht, heißt glaube ich Pocketbook oder so von ihm, hat das gleiche Format wie der kleine Johnson und es ist halt einfach ein Überblick, ein persönlicherer Überblick, weil Johnson versucht sozusagen die ganze Weinwelt in diesen Führer reinzubringen und Oz Clark pickt halt so raus, was ihm gefällt. Ne?
Ja.
Das finde ich ganz sympathisch eigentlich. Das sind jetzt so die mir international einfallen, die irgendwie Hand und Fuß
haben. Also ich fand früher das, und ich hab den jetzt auch einfach mal bei mir auf den Wunschzettel gepackt. Ich fand früher den Johnson eigentlich immer ganz schön, weil das der abstrahiert so von seinem Geschmack halt, ne? Wie du schon sagtest, er versucht irgendwie so einen globalen Überblick zu geben und einfach nur zu sagen, okay, 1997 war ein gutes Jahr, 1998 war mittel, 1999 war schlecht oder irgendwie sowas, ne?
Ja, und das steht eigentlich in allen Führern drin.
Ach echt, das, ne? Ja.
Ja, ja. Also so eine Übersicht über die Jahrgänge steht eigentlich in allen Führern drin. Es gibt auch eine App zum Beispiel fürs iPhone. Oho. Ich weiß nicht, ob es auch für Android gibt. Es heißt Vino Mobile oder Mobile. Vino Mobile. Und da sind alle Jahrgänge oder ganz viele Jahrgänge drin aus Frankreich, Italien, Spanien, Portugal, Schweiz, Deutschland, Österreich, USA, Argentinien, Chile, Südafrika, Australien, Neuseeland.
Hast du die? Oder woher weißt du das jetzt?
Ah, ja, ich weiß das, ich lese das gerade ab. Und innerhalb dieser Länder dann nochmal die einzelnen Regionen, also für Frankreich dann zum Beispiel Bordeaux, Burgund, Champagne, Loire und so weiter. Und innerhalb von Bordeaux dann auch noch Médoc, Graf, Sauternes, Bassac, Saint-Emilion, also sozusagen die kleinen Appellationen auch nochmal aufgeschlüsselt. Also das ist schon ziemlich umfangreich. Ich weiß gar nicht, was das gekostet hat.
Das kann ich dir gleich sagen, weil ich gucke jetzt gerade Vino Mobile. Bitte warten Sie. Geht nicht. Internet kaputt.
Was?
Vino Mobile Weinjahrgänge?
Ja.
Das ist das?
Ja. Gibt's nicht mehr?
Doch, aber das kostet 90 Cent.
Ja, siehste.
Das auch ist ja, da, zack, direkt mal kaufen hier.
Hast du halt einen guten Überblick.
Ja, das ist
also
super.
Also der ist wirklich gut. In diesen Pocketführern ist der auch drin. Und das sind jetzt so die beiden, die sozusagen international alles abdecken, die mir jetzt spontan einfallen. Und dann gibt's halt für die einzelnen Länder immer noch mal natürlich viel umfangreichere Weinführer. Für Italien ist das zum Beispiel der Gambero Rosso. Den gibt's auch für Restaurants, ne? Und den gibt's halt für Wein. Es gibt von Slow Food gibt's mittlerweile einen Führer für italienische Weine. Der wird jetzt auch gerade auf Deutsch das erste Mal vorgestellt. Dann gibt es für spanische Weine gibt es den Pinard.
Mhm.
Dann gibt es für französische Weine gibt es dann Gaumillot, den gibt es auch für Deutschland. Gaumillot, dann Dessauve et Bétan heißt der. Und dann gibt es, ja, aber das ist französisch, also ja. Den gibt es auf Französisch und Englisch.
Mhm.
Und von der Revue du Vin de France gibt es noch einen Führer. Aber das wird dann auch jetzt alles
ja, das wird jetzt zu speziell. Außerdem habe ich keine Lust, das alles mitzuschreiben und dann hinterher auch noch rauszukramen.
Ja. Was es für Deutschland gibt, das war die eigentliche Frage, glaube ich. Es gibt den Gaumillot für Deutschland und es gibt den Eichelmann.
So. Eichelmann?
Eichelmann. Gerhard Eichelmann, deutscher Weinkritiker, bringt jedes Jahr ein Buch über deutsche Weine raus. Ist ein fetter Schinken, weiß nicht, 500 ja. Seiten oder so. Da sind eigentlich alle maßgeblichen Weine und Weingüter drin.
Klingt aber auch, also, klingt ein guter Name. So für also gib mir doch mal Eichelmann. Den Eichelmann.
Genau, ne? Genau, so, genau, das hat sich so etabliert.
Sehr schöner
Den
Name
kann man dafür. Sich gut mal, also ich glaube nicht, dass man sich den jetzt jedes Jahr kaufen muss, ne, wenn man jetzt nicht im Business sozusagen drin ist. Aber wenn einen das wirklich ein bisschen stärker interessiert und man sich so ein bisschen durch die deutsche Weinszene auch mal blättern will, dann ist das schon, sollte man sich den einfach mal einmal im Jahr einen Jahrgang einfach mal kaufen, glaube ja. ich. Das lohnt sich schon.
Ich finde übrigens, wir sollten langsam mit dem Saufen anfangen.
Ja, genau. Wir können ja zumindest mal nebenbei nippen.
Ja, genau.
Ich würde vorschlagen, also wir haben.
Was hast du überhaupt, genau, was hast du denn genau. überhaupt dabei schon wieder gedacht?
Genau. Was habe ich mir dabei gedacht? Also, wir haben ja gesagt, es gibt so etwa 3 Flaschen, ne?
Ja, drei Flaschen pro Sendung, sonst fallen wir um.
Genau, sonst fallen wir um. Und ich habe diesmal ausgesucht, für diese Sendung und für die nächste jeweils 3 Flaschen von einem Weinhändler wieder.
Ja.
Wir hatten ja in den letzten beiden Sendungen hatten wir Jacques.
Genau.
Aus bestimmten Gründen. Diesmal habe ich aus anderen bestimmten Gründen.
Also aus Gründen.
Aus Gründen. Rindchens Weinkontor mal ausprobiert.
Rindchens wie das kleine, also wie
das kleine
die
Rind.
Kleine Kuh.
Das Rindchen heißt mit Vornamen Gerhard.
Ja.
Gerhard Rindchen ist ein Hamburger Weinhändler, der insgesamt, glaube ich, mittlerweile so 15 Depots hat. Mittlerweile auch so ein bisschen mit Franchise arbeitet, wenn ich das richtig sehe. Also ich kenne Leute in Leipzig, die von ihm Weine haben. Aha. In Berlin gibt es auch ein Depot, glaube ich, von ihm mittlerweile. Und es gibt halt einen Webshop, wo die Weine drin sind. Und ich habe mir sagen lassen, und das können wir jetzt mal testen, dass er eigentlich in diesem Preisbereich, über den wir so sprechen wollen, so von 4, 5 Euro bis 10 Euro, eine extrem gute Nase hat, was so Leute angeht, was Winzer angeht und Weine, die es zu entdecken gilt. Und
das ist das ist dann auch so ein Laden, wo es genug gibt, dass die geneigte Hörerschaft sich dann im Zweifelsfall auch noch eindecken
genau,
kann demnächst.
Ne? Also dadurch, dass die eben entsprechende Größe an oder weiträumig schon Läden haben,
ja.
gehe ich mal davon aus, dass diese Weine, die wir hier kaufen, auch in größeren Mengen da vorhanden sind. Was ich auch sehr angenehm finde, ist, dass der Online-Shop, dass man sich beim Online-Shop auch einmalig anmelden kann und da jetzt nicht irgendwie der Neukunde werden muss. Ja? Mhm. Also man kann es halt entscheiden, ob man irgendwie nur einmal bestellen will und die Daten danach gelöscht werden oder ob man dort eben entsprechend seine Daten hinterlegen will.
Was ja. mich ja, was mir jetzt so einfällt, ist, was mich irgendwie nachhaltig dann auch wirklich beeindruckt hat aus der Weihnachtssendung war der Schaumwein.
Ah ja.
Der La Dubé hieß der, glaube ich, oder so ähnlich.
Ja.
Ne?
Wie La Dubé.
Ja, da genau. muss ich auch nochmal dahin fahren und gucken, ob es da noch welchen von gibt. Oh, wir haben übrigens, du hattest mir ja mal, ich habe ja irgendwann mal so einen Föhn gekriegt und habe gesagt, schick mir mal einen großen Karton Champagner.
Ja.
Und von dem haben wir am Wochenende den Fleury getrunken, Fleury Du.
Ja, das ist ein Knaller, oder?
Das war aber sowas von geil, mein ja, lieber Herr Gesangsverein.
Ich habe den letztens auch nochmal aufgemacht, weil ich sozusagen, als meine Entfristung gelaufen war bei meinem jetzigen Job, habe ich irgendwie davon eine Flasche mit in mein Büro genommen für meine 3 Kollegen. Und ich war auch wieder hin und weg. Das ist so ein geiler Stoff, wirklich unglaublich.
Ja. Also einige haben gesagt, so, boah, ist ja viel zu süß, das geht ja gar nicht. Aber die den nicht zu süß fanden, fanden das Zeug so unglaublich gut.
Ja.
Also ja.
Ja, ist es auch. Also wir sprechen über einen süßen Champagner. Champagner war vor 100 Jahren eigentlich immer süß. Ja?
Ach.
Also komplett süß. Ja, was einfach daran liegt, dass damals in der Champagne die Trauben noch weniger ausreifen konnten als heutzutage. Und weil die Trauben nicht reif waren, hat man halt Zucker reingekippt. Ne?
Ach so, ja, okay.
So und ja. so, also grob gesagt, war halt einfach, dann einen vernünftigen Wein daraus zu machen. Ne? Das hat sich im Laufe des letzten Jahrhunderts kontinuierlich abgebaut. Das heißt, von, weiß ich nicht was, 150 Gramm Zucker bis heutzutage gibt es ja diverse Champagner, die komplett ohne Zucker auskommen. Man nennt das Dosage, ne?
Ah, okay.
Es ist, der Zucker wird erst, wenn der Wein sozusagen fertig ist, wird der Zucker erst reingekippt. In Form auch von, unterschiedlich. Zucker oder Most oder was auch immer. Kannst auch Honig reintun, wenn du willst, aber, also es soll halt relativ neutraler Süßstoff sein. Und entsprechend steht es dann auch auf den Flaschen, ne? Also, Brüt, extra Brüt, es gibt Sec oder Demi-Sec, das ist alles so ein bisschen verwirrend, weil Demi-Sec zum oder Sec zum Beispiel würde ja übersetzt trocken heißen.
Würde übersetzt Brüt heißen.
Würde also, übersetzt Brüt heißen, wäre ist also aber Sec Brüt. In Wahrheit relativ süß schon.
Ach, ja, also ist Sec, halt, Sec ist süßer als Brüt?
Genau, Brüt ist so, so um die 10 Gramm Zucker, ich glaube so zwischen 8 und 14 Gramm Zucker, wenn ich es so mehr oder weniger, ne? Mhm. Und Sec ist halt, liegt schon bei über 20 Gramm. Ne? Demi-Sec liegt, glaube ich, schon über 30 oder 40 Gramm, wenn ich mich nicht irre. Und Du ist dann schon so um die 100 Gramm. Das heißt, der Wein, den du jetzt da probiert hast, der hat schon ordentlich Zucker.
Ja.
Und das muss man dann halt können. Also der, ja. Der Champagner, der muss dann genau so reif sein, dass er so viel Säure hat, dass er sozusagen
den Zucker verkraftet, ne?
Genau, ja. Mit dem Zucker, dass das so eine Balance bildet. Ja. Wenn das nicht geht, dann schmeckt es halt direkt pappig, ne?
Ja.
Dann schmeckt es halt wie billiger Fusel. Wenn er es schafft, und der Fleury ist jetzt so ein Spezialist für Du-Champagner, das machen ja nicht mehr viele, kriegt man kaum zu kaufen, das Zeug. Also wenn das klappt, und dann, das war ja ein Jahrgangs-Champagner, ne? Der war
1995,
schon,
ja.
Ja, genau. Ne? Also der hatte schon ein bisschen was auf dem Puckel, der hat schon so ein bisschen Alterungsnoten gehabt, also ich fand es auch genial.
Traum, ja.
Super. Kostet dann halt auch, ne?
Ich weiß überhaupt nicht, was ich dafür bezahlt habe.
Ja, du, nicht so viel, aber normalerweise kostet er, glaube ich, 70 Euro.
Alter Vater, echt? Ja, ja. Ach du ja, Scheiße.
Ja. Jetzt nicht ganz günstig.
Und ich dachte, oh Gott, ja, da hätte ich jetzt mal Mist. Den hätte ich ja dann lieber mal für mich behalten, ne?
Ist doch schön.
Nee, war super. Also hat Eindruck gemacht. Also auf zwei Leute hat er sehr viel Eindruck gemacht und an diesen Leuten liegt mir auch was. Darum, perfekt. Ja. Womit fangen wir denn jetzt eigentlich das Trinken an?
Also ich habe nochmal zurück, Gerd Rinnchen hat übrigens auch ein Buch geschrieben für so Leute wie uns, die wir so ein bisschen mehr über Wein wissen wollen. Das ist gerade erst rausgekommen vor ein paar Monaten. Das heißt Crashkurs Wein. Und wie es schon sagt, also es ist für Menschen, die sich ein bisschen mehr mit Wein beschäftigen wollen. Und es ist ganz nett aufbereitet, finde ich. Es ist gut. Gutes Buch. Bist du noch dran?
Ja, ja.
Ah, okay.
Ich wusste nur nicht, was ich jetzt hätte sagen sollen.
Ja. Nee, war so ruhig in der Leitung.
Ja, das ist ungewohnt. Nee, das liegt daran, dass ich habe hier ja so ein technisches Gerät, das nennt sich Expander und das Ding macht leises leise. Das heißt, wenn ich im Hintergrund irgendwie rumraschle und sonst nicht spreche, dann kommt nicht genug Signal am Mikrofon an und dann schaltet das Mikro sich gar nicht erst auf.
Oh, ja, okay.
Total geile Technik.
Total geile Technik.
Zumal ich hier dann auch die Mikrofonierung geändert habe für heute, weil nach der letzten Sendung doch ein paar Beschwerden kamen, dass insbesondere mein Schlürfen und Zuzeln und so beim Trinken unerträglich laut gewesen wäre.
Wären die Leute fast vom Fahrrad gefallen.
Genau. Genau. Und das halt daran liegt, dass ich normalerweise mit Headset arbeite, das heißt, das Mikrofon ist immer sehr dicht vor meinem Mund, egal was ich mache eben. Und wenn ich mache, dann halt auch. Und jetzt habe ich halt hier Stativmikrofonierung und drehe mich dann weg und lehne mich zurück und bin dann ungefähr so hier hinten, wenn ich nachher schlürfe, dann sollte das nicht ganz so schlimm sein.
Ah, okay, ja. Ja, verstehe.
Dann haben wir auch direkt Hall im Raum hier.
Ja.
Was trinken wir?
Wir trinken heute drei Weine und zwar drei Weine aus 2011, also sozusagen der aktuelle Jahrgang, weil die einfachen 2012er, die werden jetzt so sukzessive in den nächsten zwei Monaten auf den Markt kommen. Im Moment ist 2011 aktuell. Und ich hatte mir gedacht, dass wir so in den nächsten Folgen mal so ein bisschen einfach Deutschwein trinken. Und zwar Rebsorten, reine Weine. Einfach mal gucken, was es in Deutschland so an Rebsorten gibt. Und auch an Anbaugebieten. War auch so eine Frage. Ne? Was
gibt es überhaupt
für Anbaugebiete in Deutschland? Und wir trinken jetzt mal aus ein paar verschiedenen Anbaugebieten eben verschiedene deutsche klassische Rebsorten. Und da habe ich heute mitgebracht sozusagen, oder ich habe mich mal entschieden für die Sendung für Silvaner, Rivaner und Müller-Thurgau.
Sind Silvaner und Rivaner irgendwie miteinander verwandt? Oder heißen nur zufälligerweise?
Rivaner und Müller-Thurgau sind miteinander verwandt.
Ach, was soll denn das?
Ja. Ja. Jetzt musst du mir beantworten, wie.
Müller-Thurgau ist eine Sonderzüchtung des Rivaners. Von Herrn Müller-Thurgau, der als nicht.
Mist. Nee, der Mann hieß Müller und stammte aus Thurgau, dem Schweizer Thurgau. Mhm. Deswegen heißt die Rebsorte so. Mhm. Und die sollte die mal heißen Riesling Silvaner. Weil Hermann Müller-Thurgau meinte, diese Sorte wäre ein Verschnitt, also eine Neuzüchtung aus den Sorten Riesling und Silvaner. Eine Kreuzung gleichsam, genau, eine Kreuzung. Eine Züchtung, ne? Also Müller war eben Rebenzüchter, der war tätig in Geisenheim an der Forschungsanstalt für Obst- und Weinbau, die es auch schon ewig gibt. Und er ist dann zurück in die Schweiz gegangen irgendwann und hat sich sozusagen Rebstöcke nachschicken lassen und er wollte halt bestimmte Riesling- und Silvaner-Rebstöcke haben und anscheinend hat sein Kollege ihm aber dann keinen Silvaner hinterher geschickt, sondern Madeleine Royale. Das ist irgendwie eine nicht besonders bekannte Rebsorte.
Französische Präsidentschaftskandidatin.
Ja, ne? Sowas, genau. Ja, genau. Ja, und er dachte aber, es wäre Riesling und Silvaner und es war aber dann eben irgendwie Riesling und Madeleine Royale und die hat sich dann zu einer ziemlich bekannten Rebsorte eigentlich entwickelt in Deutschland. Mit Müller-Thurgau hat man irgendwann die Flächen vollgepflanzt, weil es ja so in den 70er, 80er Jahren so üblich war, dass man eben auf Masse statt Klasse setzt und Müller-Thurgau ist halt relativ einfach, ne, zu bearbeiten sozusagen. Mhm. Die hat so Vorzüge, dass sie eben einen guten Massenertrag bringt und nicht so besonders anfällig ist. Ne? Aber führt halt auch schnell dann zu sehr dünnen Weinen, ne? Was nicht sein muss. Ich hoffe mal, dass wir jetzt irgendwie bessere, einen guten Wein im Glas haben nachher, aber es kann halt sein. Und der Rivaner ist einfach nur ein anderer Name für Müller-Thurgau.
Ach so.
Und der leitet sich eben daher ab, dass...
Ja, Schiebung!
Aber das kommt halt tatsächlich daher, dass die Leute bis vor kurzem, also bis, weiß ich gar nicht, wann das rausgekommen ist, dass das eine davon gar nicht Silvaner, sondern Madeleine Royale ist. Das kann man mittlerweile halt per DNS rausfinden. Ne? Man ging halt davon aus, dass es Riesling und Silvaner ist, also Rief und Warner, ne? Riesling, Silvaner.
Rivaner.
Ja. Und was wir jetzt aber als erstes irgendwie ins Glas geschüttet haben, ist der Silvaner, ne? Und Silvaner
haben
ist
wir
halt
das? Also du hast mir noch nicht gesagt, dass ich das tun soll.
Okay, dann mach mal.
Dann mach ich das mal. Und ich denke jetzt, mein Gott, kann der nicht mal sagen, was ich hier aufmachen soll?
Genau, mach mal auf.
Also Silvaner mache ich jetzt auf.
Silvaner, Kochmerin, trocken.
Kochmerin?
Ja, Kochmerin, trocken.
Was? Kochmerin?
Ja, nein.
Ach so, ich dachte, der hieß wirklich so.
Nein, der heißt Vogt.
Ah, okay.
Es gibt ja, also ich meine, absurd ist es nicht. Es gibt eine Lage an der Mosel, die heißt von der Leyen. Ja, und das ist auch ein ziemlich guter Riesling aus dieser Lage vom Lubenziushof. Riesling von der Leyen. Aber Kochmerin habe ich noch nirgendwo entdeckt. Aber ich habe auch noch nicht danach gesucht, muss ich gestehen.
Ich habe den jetzt eingeschüttet.
Genau, es ist ein Wein vom Weingut Vogt in Rheinhessen. Hinten steht drauf, also das ist so ein ganz nettes Jugendstil-Etikett so ein bisschen, hinten steht drauf, sprießen, sprossen, genieße den Durst, die Lust, wenn Heckenrosen blühen, erblühen Seelen, summen Immen, zirpen Grillen, Lampignons steigen ins Blaue, schwatzen, spatzen auf Balkonen.
Sei Sommer. Ja.
Ja.
Was soll das sagen? Genau, was ist eine Dampfmaschine?
Ja. Zumindest haben wir hier einen 2011er Silvaner Trockenerzeugerabfüllung. Wir hatten das ja letztes Mal auch schon, vorletztes Mal. Es ist eben vom Erzeuger und von dessen Trauben. Ne?
Ja.
Nicht zugekauft. Ja. Schauen wir mal.
Schauen wir mal.
Es ist Rheinhessen und Silvaner ist in zwei Gegenden in Deutschland typisch, nämlich in Rheinhessen und in Franken.
Ich finde, der riecht ein bisschen sauer.
Ja.
Also nicht wirklich unangenehm sauer, also nicht so gibt ja so ein bittersauer Gemisch, ja, was immer ein bisschen unangenehm riecht. Also diese Bitterkeit hat er gar nicht, aber irgendwie so eine komische so komisch sauer irgendwie, also.
Ja, der hat auch so ein bisschen so grüne Noten, aber nicht unangenehm, ist eher so wie so grüner Apfel oder so ein bisschen und irgendwelche grünen Früchte, Stachelbeer oder so, aber es ist nicht wirklich Stachelbeer.
Der ist aber schon, also Es mag daran liegen, dass ich heute den ganzen Tag Erdbeerschnüre gegessen habe. Hast du jetzt meine Nase gekriegt? Mhm.
Erdbeerschnüre. Ich dachte jetzt mal,
vielleicht ein Schnitzel
oder so.
Nee, mir hat einer eine bekommen. Packung Erdbeerschnüre geschickt, habe ich gedacht. Oh, Erdbeerschnüre. Naja, aber er ist schon ein bisschen in die Säure gekippt, so, ne? Also ist nee, nicht ganz, findest du nicht? Mir kommt er sehr sauer.
Also ich finde, der hat eine ziemlich gute Balance von Süße und Säure. Ja, finde ich ganz gut. Also er hat auch eine Süße.
Ja.
Ne?
Ja. Aber für meinen Geschmack ist die Säure ein bisschen zu.
Ja.
Sagen wir mal so, ich unterscheide ja immer zwischen sauer und lustig sauer. Und mir ist die Säure nicht lustig genug.
Okay.
Ich weiß nicht, wie ich das anders ausdrücken soll. Darum kann man sich auf meine Weinbeschreibung immer nicht so verlassen. Aber also der hat Säure, der hat Süße, das ist auch, stimmt, es ist durchaus in der Balance, aber die Säure gefällt mir nicht. Die ist
okay,
so,
mir gefällt's gut. Also ich finde die Säure jetzt nicht so prägnant. Ich finde eigentlich, dass
trinkst du kalt oder trinkst du auf Zimmertemperatur?
Nee, ich habe die vorhin aus dem Keller geholt.
Also ich habe die auf Zimmertemperatur, vielleicht liegt's daran.
Etwas unter Zimmertemperatur, aber sie sind nicht kalt, nicht wirklich kalt.
Okay.
Nee. Also ich finde den eigentlich ziemlich saftig.
Ja.
Hat eine ganz gute Frucht und auch so eine leichte, also jetzt nicht so ausgeprägt Silvaner. Silvaner hat gerne so einen leichten Gemüseton oder sowas, finde ich. Das hat er nur so ganz begrenzt, aber er hat schöne, saftige Frucht und er ist ziemlich klar, finde ich, so straight irgendwie. Also der ist jetzt nicht irgendwie barock oder so, nicht so üppig, sondern klar. Klarer.
Saftig finde ich, ist sehr, sehr treffend. Also da, wo er, vor allen Dingen da, wo er die Süße und die Frucht hat, ist er sehr, sehr üppig sogar. Aber vielleicht braucht er darum auch die Säure. Also ich finde den ziemlich üppig. Also für einen Weißwein ist der wirklich sehr üppig. Also,
ja, der hat schon Substanz. Also der hat irgendwie ordentlich Extrakt. Und
der hat Extrakt? Was heißt das?
Ja, der hat so eine... Was ist Extrakt? Stell dir eine dünne Suppe vor, so eine Wassersuppe, und stell dir eine vor, wo du irgendwie 3 Löffel Gemüsebrühe reinrührst.
Ja.
Ja. Und das, was sozusagen dazukommt, von einem dünnen Weinchen hin zu einem kräftigeren Weinchen, das wäre sozusagen der Extrakt.
Okay.
Also das ist im Prinzip das, was so aus den Traubenhäuten auch rausgezogen wird, wenn die länger auf den Traubenhäuten stehen, ja, also wenn der Saft jetzt nicht direkt abgepresst wird, sondern die noch ein bisschen was aus den Häuten holen können, zum Beispiel, ja, oder aus den Kernen auch, die in den Trauben drin sind.
Mhm.
Und wenn der Wein irgendwie Zeit hat, sich zu entwickeln und nicht zu früh irgendwie von der Hefe geholt wird, das sind alles so Möglichkeiten, um.
Schöner Satz.
Um den Wein
haben sie doch, du bist doch von der Hefe geholt.
Du bist doch zu früh von der Hefe geholt. Sag mal.
Dich hat doch wohl
das
die Hefe.
Das sieht man dir doch an.
Das ist aber passiv gemeint, ne? Also nicht dich hat die Hefe geholt, sondern man hat dich von der Hefe geholt, auf der du lagst.
Man hat dich von der Hefe geholt. Ja. Söli, ne? Söli.
Qua?
Zu schnell Söli geholt.
Ah, zu schnell. Söli-Bad.
Och, gefällt mir der Wein.
Ist schön, der ist wirklich schön. Kann man schön. Also wie gesagt, also, die Säure, also ich würde ihn jetzt nicht, weiß ich, also keine Ahnung, was die anderen jetzt bringen, aber der ist schon schön genug.
Ich guck mal gerade, kostet 6,95.
Ja, super.
Und finde ich, ist er absolut wert. Also ist echt lecker. Ist gut, kann man auch so wegziehen. Also ist unkompliziert, ne? Ist jetzt nichts.
Ich überlege die ganze Zeit, was für ein Obst das ist. Was mich da so...
Ja, ich überlege nochmal mit. Aber überleg du mal und ich sag noch was zum Silvaner.
Ja, mach mal.
Weil Silvaner so neben Riesling eigentlich so mit die klassische deutsche weiße Rebsorte ist. Also Riesling kennt ja jetzt jeder. Silvaner ist so ein bisschen unbekannter, weil er halt auch nur wirklich, also eigentlich in zwei Gebieten auftaucht, nämlich, also klassisch, nämlich in Franken und in Rheinhessen. Vor allen Dingen aber in Franken. Und ist aber eine ziemlich alte Sorte, also gibt es seit Jahrhunderten und hat wahrscheinlich so ein bisschen ähnliche Mütter und Väter sozusagen auch wie der Riesling. Also diese Rebsorten, die haben sich normalerweise immer noch aus älteren Rebsorten entwickelt, ne? Also der Riesling, den gibt es zwar auch schon seit Jahrhunderten, aber davor war das, also es ist sozusagen eine Wildkreuzung aus zwei anderen Rebsorten. Man geht davon aus, dass es Traminer ist, der auch bei Silvaner eine Rolle spielt und der weiße Heunisch, den man heutzutage kaum noch kennt zum Beispiel, ist fast ausgestorben.
Der weiße wie?
Weißer Heunisch.
Weißer Heunisch, auch schön.
Weißer Heunisch, ja. Das war so eine frühe Massenertragsrebsorte eigentlich, so eine einfache weiße Rebsorte. Und die hat aber zusammen mit dem Traminer, hat die dann irgendwie dafür gesorgt, dass das, was da rauskam, nämlich der Riesling, eben eine der sozusagen der noblen Sorten in Deutschland geworden ist, ne? Mhm. Oder überhaupt weltweit. Und der Silvaner ist wahrscheinlich eine spontane Kreuzung aus einem Abkommen des weißen Heunisch und auch vom Traminer. Also ähnlich sogar so wie der Riesling. Aber trotzdem sind es zwei durchaus unterschiedliche Rebsorten, ne?
Ich komme trotzdem nicht auf das Obst. Also ich würde gerne grüner Apfel sagen, aber grüner Apfel, finde ich, ist immer so ein bisschen, das ist so das Chicken der Weinbeschreibung.
Ist nicht, ne? Ist nicht grün genug, ne?
Ja, genau, ist nicht grün genug. Und grüner Apfel ist halt so auch, ist halt so einfach. Also grüner Apfel. Hm. Aber ich weiß auch, Erdbeer ist es halt auch nicht. Grüne Erdbeere? Unreife Erdbeere? Nee, ne?
Nee, ich finde, das geht eher, also für mich geht das eher in so eine Steinobst-Richtung so ein bisschen.
Steinobst?
Ja, so ein junger Aprikose oder sowas.
Ja, gehe ich mit, ja. Ohne jetzt ich wäre im Leben nicht auf junge Aprikose gekommen, aber ich gehe mit. Hm?
Und er ist halt relativ, also ich finde, trotz der Säure hat er so am Gaumen, ist er relativ weich.
Stimmt, ja. Ne?
So cremig weich. Hm? Das gefällt mir ganz gut.
Und der bleibt auch lang genug, das finde ich ja immer ganz wichtig. Also ich weiß ja nicht, ist das beim Wein so wie beim Kaffee? Mir hat mal ein Kaffeeröster gesagt, je länger der Nachgeschmack anhält, desto besser war der Kaffee, den du getrunken hast. Ja, also außer es war ein ganz beschissener mit ganz fiesem Nachgeschmack.
Ja, klar. Wenn es irgendwie bitter ist und trotzdem lang anhält, ist doof, ne?
Ja.
Ist es beim Wein? Das würde ich schon sagen, ne? Also ein Wein, also wenn ein Wein nachher keine Länge hat, wenn du ihn geschluckt hast, dann fehlt dir einfach was, ne?
Ja.
Aber vor allen Dingen, wenn er vorher am Gaumen sozusagen gut war, wenn er so den Mund ausgefüllt hat, wenn er so richtig lecker war.
Und dann verschwindet. Also
dann verschwindet er zu schnell.
So ein Verpuffgefühl. Genau.
Ja, das gibt's ja tatsächlich, ne? Ja, das hast du manchmal, dass Weine schon einfach dann puff weg sind. Und dann denkst du, was ist denn hier los? Ne? Also das kann doch nicht sein, das ist ja scheiße.
So eine aberwitzige Nase dann am besten vorher noch. Irgendwie, weiß ich nicht, nach irgendwas. Ja. Reifen Honig, Melonen und du denkst, trinken.
Ja,
und
genau.
Den Mund macht's dann pop und dann weg ist er, ja.
Ja, also
ja, doch schön, der Silvaner.
Ne? Das,
aber ist jetzt nichts für die Freunde von so ernsthaft trockenem Wein, ist das nichts, ne? Also ich habe immer so, mein Maßstab ist ja immer meine liebste Kati. Die trinkt ja am liebsten so knochentrockene, fast saure, kleine Scheißer. So, das ist und die würde den nicht mögen.
Also es ist ein typischer deutscher Gutswein. Würde ich mal sagen, weil die deutschen Weine tendenziell eine Restsüße haben. Also ich schätze mal, der hat hier so 5-6 Gramm Restsüße auf einen Liter, ne? Und damit, also diese Süße, die merkt man einfach. Die gibt dem Ganzen halt sowas Süffiges, ne? Ein französischer Wein ist normalerweise komplett durchgegoren. Ja. Der ist einfach richtig trocken. Bei deutschen Weinen kann richtig trocken bis zu 8 Gramm sein.
Aha.
Also da steht dann trocken auf dem Etikett, aber die Leute in Deutschland sind eigentlich gewöhnt, tendenziell eher Richtung halbtrocken zu trinken. Da es aber zwischenzeitlich verpönt war, halbtrockene Weine oder überhaupt sozusagen restsüße Weine zu trinken.
Liebfraumilch.
Wegen, ne? Dieses, ja. Ja, wegen dieses Glykolskandals auch in den 80ern.
Ach, genau, da haben sie, das muss man auch der jungen Hörerschaft nochmal erzählen. Genau. Ne? Da haben sie Frostschutz in den Wein geschüttet, genau. Weil es einfach sehr süß schmeckt.
Genau, ihr Glykol ist halt ein Alkohol. Hm? Der ist jetzt auch nicht wirklich schlimm. Also Glykol kommt auch in einem Wein sozusagen in kleinen Mengen sowieso natürlich vor. Aber die haben, also es gab halt Winzer, auch wirklich große Abfüller, die haben halt in großem Maße, Deutschland und Österreich übrigens, in großem Maße eben gepanscht, sprich das den billigen Glykol als Süßstoff in den Wein gekippt.
Und das ist halt irgendwann. Und das kennt man, wenn man schon mal im Auto so eine Flasche Scheibenenteisungsspray hat oder eine Flasche Frostschutz, also Kühler, Scheibenwasserfrostschutz, irgendwie aufmacht und es riecht so komisch, sehr süßlich nach Erdbeeren, finde ich immer. Also es riecht immer nach künstlichen Erdbeeren.
Ja. Genau.
Genau, das ist dieser Glykolgeruch und
das ist der Glykolgeruch.
Den Geschmack findest du dann halt auch im Wein, wenn es drin ist. Ja.
Ja. Ja, genau. Und dieser Skandal hat dem Weinbau schon natürlich, also in der Breite geschadet. Hat ihm aber, glaube ich, unterm Strich auch ganz gut getan, weil mit dem Weinbau in Deutschland sowieso viel ist im Argen lag. Also was ich ja schon gesagt habe, es war halt extrem viel Massenanbau. Deutscher Wein im Ausland war auch fast nur bekannt durch so Sachen, wie du sagtest, Liebfrauenmilch oder Blue Nun. Das sind so zwei Synonyme für deutschen Wein. Also wenn du in den USA auch heutzutage den Normalbürger nach deutschem Wein fragst, wird er immer auf Liebfrauenmilch oder Blue Nun kommen. Ja. Das ist halt hochgezuckerter Weißwein aus dem Gebiet so Rheinhessen nahe die Ecke gewesen. Das war ursprünglich, glaube ich, mal Riesling und da war aber später irgendwie alles drin so.
Egal. Also ab einem bestimmten Glykolgehalt ist es dann auch egal, was da vorher mal drin war. Ne?
Ja. Ja, genau. Die Österreicher, die haben sich da, glaube ich, schneller von erholt, weil die einfach ihren gesamten Weinbau umgestellt haben auf Qualitätsweinbau. Viel, viel schneller als in Deutschland. Und in Deutschland hat man halt jetzt in den letzten, sagen wir, 15 Jahren vor allen Dingen nachgezogen und erfolgreich. Also der deutsche Weinbau ist eigentlich, glaube ich, gegenüber 20 Jahren kaum wiederzuerkennen. Und das hat sehr viel mit Rheinhessen zu tun. Also dieser Wein hier kommt aus Rheinhessen. Rheinhessen war lange Zeit synonym für Massenanbau und mittlerweile ist Rheinhessen eigentlich das Gebiet, würde ich mal behaupten, wo es am meisten junge Winzer gibt, die richtig gute Weine machen und wo auch mit jetzt sozusagen offiziell nach Bewertungen und Bepunktungen. Und ich war letzte Woche noch mal auf einer Verkostung der besten Weine Deutschlands, wo man auch wieder feststellen muss, dass da einfach die spannendsten Weine herkommen. Das ist schon toll.
Bekannte Städte aus Rheinhessen? Also damit man weiß, wo es ist, wenn man mal auf die Karte guckt?
Alzey. Also wenn du da irgendwo lang fährst, irgendwie Autobahn oder so, ist Alzey eine der Städte, die mir jetzt gerade so einfallen. Die meisten anderen, Worms zum Beispiel ist auch Rheinhessen.
Ah, okay.
Also Worms ist zum Beispiel direkt an der, ich glaube, Dom oder Kirche, jedenfalls eine Kirche in Worms, da gibt's die, vielleicht heißt es sogar Liebfrauenstift. Da ist eigentlich der Ursprungsweinberg, also es ist kein Berg, es ist flach, es ist ein Wingert, der an dieser Kirche steht, das ist eigentlich das Liebfrauenstück. Mhm. So. Das ist eigentlich ein bekannter Weinberg und nachdem hat man dann irgendwann eine Großlage genannt, nämlich Liebfrauenmilch und ja, von da nahm das Unheil dann seinen Lauf irgendwie.
Allein schon, dass es Milch heißt, sollte alle Alarmglocken angehen lassen,
oder?
Ja,
eigentlich also schon. Ja, aber manchmal können die Leute dafür ja auch nichts. Es gibt einen anderen ganz guten Winzer, von dem wir wahrscheinlich irgendwann auch mal was probieren, der heißt Milch.
Okay, aber dann heißt es halt eher Milchs Liebfrau oder so, aber nicht Liebfraumilch, also weil das unterstellt ja dann schon, dass da Milch drin ist, ne?
Ja, irgendwie, ja. Ne?
Und das,
aber es könnte ja auch was Schönes haben, sowas Cremiges.
Nee. Nee, also stell dir doch einfach mal vor, du kippst einfach mal so schön so Biolan 3,8%ige in Riesling.
Ja.
Egal in welcher Menge. Findest du, das könnte irgendwie cremig sein?
Nee, stimmt.
Also jetzt natürlich, physikalisch gesehen kann das durchaus cremig sein, aber sonst nicht. Was darf ich denn jetzt aufmachen? Du machst doch da schon wieder Flaschen auf.
Ja, genau. Ich mache Flaschen auf, während du redest. Ich dachte, du machst dann die Flasche auf.
Ich weiß ja nicht, welche.
Ich würde jetzt Also ich würde jetzt so aufmachen, das, was so zwischen Silvaner und Müller-Thurgau ist, dem Namen nach wäre dann der Rivaner, also der sich so ein bisschen wie Silvaner anhört und aber eigentlich ja ein Müller-Thurgau ist.
Okay.
Und der kommt auch aus Rheinhessen.
Schraubverschlüsse, wir haben nur Schraubverschlüsse, das finde ich ganz interessant.
Ja. Setzt sich glücklicherweise durch bei einfachen Weinen, bei teureren Weinen leider noch nicht in Deutschland, aber bei einfacheren Weinen schon. Das heißt, wir haben an diesem Abend keine Korkschmecker. Das finde ich schon mal ganz angenehm, ehrlich gesagt. Weil es besteht überhaupt kein Grund, einen solchen, also diese einfachen, normalen Weine mit Korken auszustatten. Ne?
Die werden sowieso irgendwie binnen 3, 4, 5, 6 Jahren getrunken und ja, so lange hält der Schrauber in jedem Fall die Flasche dicht. Ne?
Ja, es gibt, also was die Dichtigkeit und so weiter angeht, gibt es mittlerweile doch einige Langzeit-Expertisen, auch von ganz berühmten Weingütern. Ich weiß gar nicht, ob wir da letztes Mal schon drüber gesprochen haben.
Haben wir. Da habe ich auch erwähnt, dass es kürzlich eine Doku gab, habe ich aber auch vergessen.
Ja, genau.
Also, aber war interessant.
Es gibt, also die Weine entwickeln sich anders unter Korken und unter Schraubverschluss, das ist klar. Aber sie entwickeln sich im Schrauverschluss nicht zum Nachteil. Das ist, glaube ich, mittlerweile auch relativ klar. Und sie haben, was die Alterungsmöglichkeit der Weine angeht, auch eigentlich keinen Nachteil. Ja. Sodass manche, also in Australien eben, gehen die ziemlich konsequent dazu, über alles in Schrauber abzufüllen. Auch die ganz teuren Weine. Also noch nicht alle Weingüter, aber zunehmend mehr. Ja. Finde ich gut, weil ich meine, gerade bei solchen Sachen ist es einfach extrem ärgerlich, wenn du irgendwie 30, 40, 50, 100 Euro für eine Flasche ausgegeben hast, ja.
Ja.
Dann hast du halt Kork, das ist schon echt bitter, ne?
Da kann man dann immer wieder nur sagen, der Wein hat Kork, das bedeutet nicht, dass da Korkkrümel drin rumschwimmen.
Ach so, nee.
Die kann man einfach rausfischen, dann schmeckt der Wein trotzdem. Die kann man auch mittrinken, dann schmeckt der Wein immer noch gut. Kork, ein korkiger Wein ist was anderes, dann schmeckt der auch faulig, ne?
Genau, das heißt Trichloranisol, das ist eine Chlorverbindung, die Kork verunreinigen kann. Also diese Korkeichen, von denen der Kork ja stammt, aus der Ummantelung sozusagen dieser Eiche. Und dieses Trichloranisol, das macht den Wein halt kaputt. Ja. Und das kann man halt nicht so, man kann es halt schlecht überprüfen. Ne? Mhm. Es taucht häufiger auf, je früher, wenn ich das richtig habe, je früher also diese Korkeichen geschält werden, die brauchen halt ein paar Jahre. Mhm. Und für die sehr guten Korken werden die Korkeichen eben auch viel länger so belassen. Die haben mehr Zeit. Und für die einfachen Korken werden die halt viel früher geschält. Da kommt es dann auch deutlich häufiger vor.
Ich bin ja mal gespannt, ob wir es noch erleben, dass auf Kork verzichtet wird. Weil ich habe halt irgendwo auch mal gelesen, dass 3% jeder Charge verkorkten Weines kaputt sind. Eben wegen des Korks.
Ja,
und wenn ich mir überlege, 3% Bruch, also wenn ich ein Unternehmen hätte, das 3% mangelhafte Produkte ausspuckt, da würde ich aber ganz schön nervös werden. Also
ja, eben. Ist auch so. Ja, denke ich auch.
Stell dir mal vor, irgendwie so Audi, ja, würde 3% kaputte Autos aus dem Werk entlassen. Das wäre halt Wahnsinn. Ja.
Ja. Ja. Und es gibt halt jetzt Alternativen, ne? Es gibt auch mittlerweile Möglichkeiten, Kork irgendwie von diesem Trichloranisol wohl zu befreien, indem man sie sozusagen irgendwie durchpustet, also indem man sie irgendwie so wäscht oder mikrobakteriell irgendwie.
Das heißt, die Traditionalisten werden auch immer ihren Korkverschluss haben.
Denke ich schon, ja. Ja. Naja, denke schon.
Der Rivaner riecht nach Riesling, aber nicht nur, übrigens.
Im ersten Moment dachte ich, der hat auch so ein bisschen so einen Muffton.
Ja, aber der geht weg.
Ja. Also er ist
sehr üppig trotzdem in der Nase. Also dieser Muffton, der geht weg, aber es bleibt immer noch die Schwere, die der Muffton auch hatte, finde ich.
Okay. Also das kann ja vom Korken nicht sein.
Ist in der Nase halt nicht frisch. Frisch finde ich ihn nicht. Also überhaupt nicht.
Also man kann jetzt in der Nase zum Beispiel nicht die Säure erahnen, der andere eindeutig hatte, ne?
Ja.
Ja. Mhm.
Dafür wieder ein Obst. Aber jetzt sagst du wieder Steinobst, dann sage ich wieder ja.
Also hier wär ich eher so bei grünem Apfel und Birne zusammen so. Da war ich jetzt nicht bei Steinobst.
Grüner Apfel und Birne zusammen.
Aber ich kann es nicht genau sagen. Also für mich gibt die Nase jetzt nicht so richtig viel her. Muss ich gestehen.
Das ist zum Beispiel das, was ich lustige Säure nenne im Mund.
Okay.
Die spielt, weißt du, die spielt so ein bisschen rum.
Entschuldigung.
Das ist ein Spucknapf. Echt einfach das teure Zeug ausspucken und dann da auch noch, jetzt musste sich bestimmt der ein oder andere übergeben. Aber hey.
Hey, ist doch nur.
Wann hört man schon mal einen Podcast, wo man brechen muss?
Aber sowas könnten wir bestimmt auch noch bieten.
Kriegen wir hin, locker, ganz locker.
Aber das ist cool, oder?
Also das ist ein schöner, der gefällt mir. Gefällt mir sehr gut.
Der erschien mir in der Nase jetzt so ein bisschen dumpf, ne? Und am Gaumen ist er komplett anders. Ja.
Also von der Nase, also Nase, mit der Nase hätte ich den Silvaner ausgewählt. Aber im Mund überhaupt nicht, das ist toll. Das ist wirklich toll.
Ja.
Was ist denn das? Ist das halt so, nee, warte mal. Ich will immer Erdbeere sagen, aber das ist es nicht. Das ist fast so wie. Säuerliche Mandarine ist auch. Also ich finde, das hat irgendwie sowas erdbeerig-zitrusfruchtig gemischt irgendwie.
Stimmt, er hat ein bisschen Erdbeere und hat auf jeden Fall sowas wie bisschen Grapefruit oder
irgendwie sowas.
Pomelo oder so, so in die Richtung.
Genau.
So ein bisschen, fast so ein bisschen genauso wie Erdbeere, so ein bisschen rotbeerig oder so.
Ja.
Und dazu aber diese frische Zitrussäure, aber eben nicht wie eine Limette oder wie eine Zitrone, sondern doch so ein bisschen wärmer wie so eine Grapefruit oder so, ne? Das ist cool.
Der ist echt cool. Und noch irgendwie, wenn du nochmal dran riechst, da ist noch irgendwas Grasiges drin.
Also für mich ist da eher noch so ein bisschen was Kalkiges drin. Da ist so ein bisschen.
Na, das ist das, wo Kalkstein ich, das ist das, wo ich sagte, er riecht nach Riesling. Das ist der Teil, ne? Ja. Okay. Aber ich finde irgendwie. Das stimmt, Kalk, ja, man muss es halt auch immer gesagt kriegen, dann riecht man es auch. Was eigentlich auch ein guter Hinweis darauf ist, dass es gar nicht danach riecht. Aber so wie Stairway to Heaven rückwärts, ne? Wenn du es nicht gesagt kriegst, wo die Stelle rückwärts Here's to You, Sweet Satan heißt, findest du sie von alleine nicht.
Aber gibt's ja.
Ja, es gibt eine Stelle bei Stairway to Heaven, wenn du es rückwärts laufen lässt, sagt Here's to You, Sweet Satan, Oh My Lord, Sweet Satan, bla bla bla.
Okay.
Gibt's auch bei Britney Spears. Da gibt's eine Stelle, da singt sie. Warte mal, was ist denn das? Ich glaube, es ist in Oops, I Did It Again oder so. Und rückwärts singt sie Sleep With Me, I'm Not Too Young. Und das hörst du halt nur, wenn du es vorher gesagt kriegst, dass es da ist. Ganz interessanter psychoakustischer.
Witzig.
Vielleicht ist es auch Psycho-Olfaktorik, was wir hier betreiben. Ah ja, stimmt. Kalkstein.
Ja, ich meine.
Wobei es auch oft genug vorkommt, dass wir, ich meine, das Geilste war ja mal, als wir zusammensaßen, eine Flasche Sauvignon aufgemacht haben, eine Flasche Sauvignon Blanc, und dein Sohn reinkam und sich beschwert hat, dass er von der Mango nichts abbekommen hat.
Ja, genau.
Das fand ich wirklich cool. Das
war der Tassnim, ne?
Tassnim, Loacker Tassnim, genau.
Ja, genau.
Den hat er nie wieder so hingekriegt, nie wieder. Nee. Aber schöne Verschlüsse.
Ja, genau, das ist dann auch die andere Alternative, sind diese Glasverschlüsse.
Genau.
Die sind halt relativ teuer, also. Aber es gibt immer noch ein paar Winzer auch, die das machen. Ist aber aufwendig, weil auch die Flaschen, also oben der Flaschenhals muss halt angeschliffen werden. Ja, das kannst du nicht mit jeder Flasche einfach so machen. Du musst die Flaschen eben auch präparieren, nicht nur die Glasverschlüsse kaufen.
Wobei ich die Stöpsel, also die Loacker-Glasverschlüsse benutze ich halt, um so andere Flaschen zuzumachen.
Ja, ich auch.
Passen fast
super.
Immer.
Passen aber nicht immer, ne?
Aber fast immer. Also
ja, weiß schon.
Was ganz lustig ist, manchmal ploppen die dann auch wieder raus, weil der Wein dann irgendwie noch ein bisschen vor sich hin blubbert, gärt oder was auch immer macht.
Ja.
Und dann macht's halt irgendwann pöng und dann denkt man immer, man hätte Geister. Ja, doch, schöner Wein.
Schöner Wein. Das Weingut habe ich, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Ne?
Nee, Path. Pathwets.
Pathwets. Pathwets.
Pathwets.
Das der im Gegensatz zum ersten, wo ich gar nicht viel zu sagen kann, weiß ich bei ihm ein bisschen was zu sagen, weil ich letztens irgendwie noch einen anderen Wein von ihm hatte.
Mhm.
Christian Path.
Also heißt der Path oder heißt der Peth? Und
wird Peth, glaube ich. Okay. Christian Peth, Rheinhesse. Seine Eltern haben halt schon lange vorher auch Wein angebaut, aber nicht selber vermarktet. Damit haben die erst angefangen, als Christian Pet angefangen hat, Weinbau zu studieren. Er ist dann irgendwie ins Ausland gegangen, war unter anderem längere Zeit in Südamerika, in Chile, Argentinien, hat da geguckt, wie die da so Wein machen und ist so mit dem Wissen, was er da angesammelt hat, wieder zurück nach Rheinhessen und hat seine Eltern dann überredet, selber Wein abzufüllen. Mhm. Das sind, also ist jetzt nicht ungewöhnlich, ne? Es gibt viele Weinbauern in überhaupt in Deutschland, aber speziell auch in Rheinhessen, die halt Fassware verkauft haben, ne? Die haben das halt nicht selber abgefüllt, wollten dieses ganze Marketing und so weiter, dieses ist ja auch ein Risiko dabei, nicht eingehen, sondern haben gesagt, okay, wir haben irgendwie unsere Abnehmer für unsere Fassweine und dann verkaufen wir die halt fassweise.
Ja.
So, Feierabend. Und ich meine, ein Weinbauer kann einfach auch wie ein Landwirt, ne, seinen Ertrag haben und seinen Ertrag verkaufen. Ob ich jetzt dann irgendwie Gurken verkaufe oder Trauben, ist ja eigentlich auch egal, ne?
Ja. So.
Und Christian wollte
die auch, aber, ist ja, wenn du mit Winzern sprichst, die verstehen sich ja auch als Landwirte, als Bauern eigentlich.
Genau. Genau. Also die meisten.
Denen ich jemals in meinem Leben gesprochen habe, haben sich alle eher als Landwirte verstanden.
Genau. Das ändert sich jetzt so ein bisschen, wenn du jetzt zum Beispiel auf die große Gewächsverkostung gehst, wo ich letzte Woche war, wo sozusagen die Winzer-Elite steht. Die sehen dann teilweise schon deutlich smarter aus, als es der gemeine Weinbauer tut, ja. Aber ist ja auch okay. Also es hat sich ja auch geändert. Also es gibt dann eben die im Prinzip Landwirte sind und dann gibt es wiederum jene, die was anderes sein wollen. Und
Künstler, die, Kunsthandwerker.
Ja, so ein bisschen so wie Kunsthandwerker. Und das sind sie teilweise einfach auch, ja. Und witzigerweise
die Wirkung Werke ist die wie bei Kunsthandwerkern, wenn nicht sogar manchmal wie bei Künstlern. So geht's mir oft, dass ich bin auch manchmal von Kunst überwältigt und manchmal halt auch von Wein.
Genau, finde ich auch. Und man würde jetzt über eine Gurke auch jetzt nicht so viele Worte verlieren und das Ganze halt beim Wein dann schon machen. Ne?
Ja.
Und dann gibt's
irgendwann
halt
so, machen wir mal eine Sendung über Gurken.
Gurke,
genau. Fahren wir in Spreewald.
Ja, sehr schön.
Ich bin jetzt schon angetütert, wie du merkst, aber mach mal weiter. Ja.
Ja. Was ganz cool ist beim Christian Peter, also der hat der macht ganz abgefahrene Rotweine. Also der hat Malbec angebaut, zum Beispiel, ich glaube Cabernet Franc, und da habe ich auch drüber geschrieben. Malbec hat er noch nicht reinsortig ausgebaut. Also es gibt noch keinen Wein, wo Malbec draufsteht. Es ist irgendwie eine südfranzösische Rebsorte, die jetzt vor allem in Argentinien populär geworden ist und die gibt es in Deutschland im Prinzip nicht. Ja? Aber es gibt halt manche Rebsorten, die gibt es im Prinzip in Deutschland nicht und dann findet man sie doch irgendwo. Zum Beispiel die klassische spanische Rebsorte Tempranillo oder eben auch selbst Cabernet Sauvignon oder Merlot, was irgendwie...
Kann es sein, dass ich mal einen Malbec aus Bulgarien hatte? Oder...
Vielleicht.
Also ich habe ich so das... aber Max,
kann ich jetzt gar nicht sagen, aber ich würde es auch nicht ausschließen.
Ja.
Ja. Der macht jedenfalls sowas. Also der experimentiert mit solchen Sachen und der Cabernet Franc, der war echt nicht übel. Also es war... Also man merkte an dem Wein, dass er irgendwie selber sozusagen so ein bisschen in Übersee groß geworden ist. Also so wirkte der Cabernet Franc auch so ein bisschen üppig und mit relativ viel Holz, aber alles sehr gut gemacht. Dann haben wir bei uns in der Firma, wo ich jetzt arbeite, haben wir irgendwie den einfachen Riesling von ihm, den ich auch sehr, sehr gelungen finde. Und das finde ich jetzt auch toll. Also Müller-Thurgau gehört sozusagen zu den einfachsten...
Moment, das ist aber Rivana.
Ja,
ach nee, aber das ist ja selber. Rivana
ist ja Müller-Thurgau,
ja,
genau.
Ja,
Rivana oder Müller-Thurgau gehört mit so zu den einfachsten Weinen in Deutschland. Ne? Das ist so.
Inwiefern einfach? Also einfach zu verarbeiten, einfach anzubauen, also pflegeleicht,
ja, robust. Pflegeleicht anzubauen, es ist relativ anspruchslos. Man kann den Wein mit relativ viel Ertrag sozusagen aus dem Weinberg bringen. Und er gilt gemeinhin als ein Wein, der dann auch nicht so besonders tief werden kann. Nicht so wie ein Riesling. Ja. Also das heißt, man kann zwar daraus irgendwie gute Spätlesen machen. Also ich kenne auch welche, die wirklich gute Spätlesen daraus machen. Aber es ist relativ selten und es lohnt sich auch nicht so wirklich. Es hat dann halt ein Nischenprodukt. Ne?
Aha.
Aber es ist, also
was heißt, was heißt lohnen dann wieder? Also gehen die zu schnell kaputt oder lässt sich am Markt einfach kein hoher Preis erzielen für eine Rivana Spätlese?
Genau, das würde ich jetzt mal behaupten.
Ja.
weil die Leute einfach auch davon ausgehen, dass es ein einfacher Wein, also einfach zu trinken ist. Ja. Dieser Wein hier, der kostet keine 6 Euro, ich glaube 5,60 Euro oder so. Nee, 5,80 Euro.
Das ist aber mal ein ordentliches Preis-Leistungs-Verhältnis. Also das ist toll. Nee, wie nennst du es immer? Preis-Genuss-Verhältnis, sagst du immer, ne?
Ich sag immer Preis-Genuss-Verhältnis, genau.
Klingt wie Marketing-Gelaber, ist es wahrscheinlich auch.
Also, weiß ich nicht.
Aber passt halt.
Irgendwann mal dafür entschieden. Also ich fand, also ich habe Leistung finde ich irgendwie doof bei dem Wein.
Weißt du? Stimmt.
Also Preis-Genuss hört sich auch doof an, aber weniger doof als Preis-Leistung. Einen besseren Begriff habe ich ehrlich gesagt noch nicht. Und für Preis-Genuss, also ich zahle Geld und krieg dafür irgendwas, was ich genießen kann. Und ich finde, das kann man gut genießen. So.
5,80, das ist echt, das ist ein echtes Schnäppchen. Also das ist echt ein Schnäppchen. Also toll.
Ja. Wir können ja den dritten Wein nochmal daneben aufmachen,
ja,
weil das ja jetzt auch Müller-Thurgau ist.
Glas ausspülen.
Aber eben aus einer anderen Ecke. Also das war ja jetzt Rheinhessen. Und das, was wir jetzt irgendwie haben, ist sozusagen Pfalz, aber die Grenze zu Rheinhessen. Also es ist irgendwie jetzt nicht ganz sehr viel weiter weg. Aber die Böden sind halt ein bisschen anders. Also bei Petwitz in Rheinhessen, das ist so Lösslehm mit Kalkstein. Und hier so das, was wir jetzt dann im Glas haben, das ist eher mit Ton, also Lehm und Ton.
Feuchter Ast.
Es ist genau so eine leicht dumpfer Ton, wie er beim anderen auch war, fand ich im ersten Moment. Aber dann kommt ein bisschen klarer und man merkt auch in der Nase schon mehr Säure, ne?
Finde ich. Ja, ja. Aber ich finde feuchter Ast, da ist so eine feuchte Natur schwingt da so durch. Feuchte Natur auch schön. Die Natur ist feucht. Aber mehr auch nicht. Und er ist sehr schnell weg aus der Nase.
Stimmt.
Sehr schnell weg.
Ja.
Ui. Jetzt, warte mal. Der ist nicht, der ist sehr schnell weg und dann kommt sowas Buttriges hinterher. Das ist ganz lustig.
In der Nase?
Ja.
Witzig.
Das ist wirklich ganz lustig. Also dieses, was ich als feuchter Ast bezeichnet habe, das verschwindet sehr schnell. Dann ist eine Zeit lang gar nichts. Und jetzt kommt so ein bisschen was buttrig. Ja, sowas Buttriges. Hm?
Witzig.
Bin mal gespannt, was er im Mund macht.
Auch schön.
Oh ja. Ja. Und auch da braucht er ein bisschen.
Ja.
Das ist toll.
Aber toll.
Ja.
Sehr schön, frisch. Etwas weniger breit als der Petwitz. Mm.
Sehr grapefruity. So.
Ja, sehr grapefruity, sehr erfrischend. Sehr schöne Säure.
Super. Extrem. Sehr, sehr langer Nachhall auch.
Ja, kostet auch nur 15 Cent mehr, also 5,95 die Flasche. Kannst du jetzt echt nicht meckern.
Nee, überhaupt nicht.
Gegenteil. Das ist echt cool.
Mm.
Auch ein junger Winzer. Das Weingut heißt Klosterhof Schwedhelm. Ist ein alteingesessenes Weingut, wo also was mit ganz vielen älteren, auch aus der Mode gekommenen Rebsorten irgendwie bestückt ist, also wie zum Beispiel Müller-Thurgau oder Portugieser, Regent, Bacchus und der Stefan Schwedhelm, der das Weingut eben übernommen hat von seinen Eltern, der hat das Zeug halt nicht rausgerupft, was die meisten anderen getan hätten, sondern er macht halt mit diesen Rebsorten Weine und man merkt jetzt hier, dass er das ganz gut macht. Also ich habe letztens irgendwann einen Artikel beim Dirk Würz gelesen, das ist so einer der deutschen, also bekanntesten deutschen Weinblogger, der ist selber auch Winzer und ich habe jetzt gerade irgendwie letzte Woche mal seine neuen Weine getrunken, die echt richtig gut sind. Der war total angetan von den Weinen von Stefan Schwedhelm, von dem, was wir jetzt gerade im Glas haben.
Ich meine, das wird wahrscheinlich jetzt der billigste sein in ihrem Programm.
Das wird der billigste im Programm sein.
Da würde ich dann jetzt gerne mal irgendwie seine, was auch immer es bei dem heißt, großen Gewächse oder sowas.
Also die hat, das weiß ich gar nicht, ob er sowas hat, aber er hat irgendwie, zumindest gibt es bei Rindchen irgendwie eine ganze Menge anderer Weine noch von ihm. Das können wir ja auch mal. Hatte ich eh auch mal vor, dass wir sozusagen neben unterschiedlichen Rebsorten oder so, dass wir auch mal einen Abend machen, wo wir mal 3 oder 4 Weine von einem Winzer konkret dann probieren. Ne?
Sehr gute Idee.
So eine Handschrift. Ja. Oder zum Beispiel, was ich auch mal vorhabe, mal auszusuchen von einem Winzer eine Rebsorte auf verschiedenen Böden. Das ist zum Beispiel auch eine interessante Sache. Dieser, also so wie
da,
dieser.
Da habe ich ja einen Winzer, das ist Tesch, mhm. Der ja nur Riesling anbaut, nur trockenen Riesling ausbaut und den auf, ich glaube, 5 oder 6 verschiedenen Böden hat.
Ja, genau.
Und das ist auch sehr eindrucksvoll im Übrigen. Ja. Also Tesch-Rieslinge, die mochtest du, glaube ich, nicht so, die waren dir zu trocken.
Nee, ich glaube, du hast
den Löhrerberg hast du bezeichnet als eklig sauren Zitronenberg oder so ähnlich.
Ich habe ihn als Zitronenberg, Löhrer Zitronenberg bezeichnet und habe, glaube ich, damals geschrieben, dass es irgendwie so schmecken würde, als hätte jemand eine Bremsspur hinterlassen und dort ein wenig Zitrone ausgedrückt. Ja, der hatte eine sehr markante Note in der Nase von diesem, also von der Spontanvergärung, denke ich. Wie so ein Bremsgeruch. Und ja, dann dieses Zitronige dazu. Also der Löhrerberg hatte mir jetzt nicht so gut gefallen. Aber
das ist aber, glaube ich, der kleinste von ihm gewesen.
Kann sein, ja.
Warte, es gibt noch einen, der heißt Unplugged. Ich glaube, das ist
das. Es gibt Unplugged, das ist der einfachste.
Der einfache, genau. Und ich glaube, der Löhrerberg ist dann der zweite. Und ich war jetzt, wann war denn das? Das war im Herbst oder so. Hat der hier eine Verkostung gemacht, hier im Weinhaus Suff war das.
Ah, okay, warst du da?
Ja, genau. Da sind wir hin und
hat er Gitarre gespielt?
Nee, hat er nicht. Ah, okay. Witzigerweise war dann aber irgendwie der Musikchef von Radio 1 auch da und hat sich volllaufen lassen, was irgendwie ganz lustig war. Und so eine Oma im Rollstuhl. Also es war ein sehr, sehr lustiges Ensemble, was da so rumstand. Irgendwie alle haben sich schön eingezwitschert. Und was der hat, das ist, den hatte der auch da, das war eine Literqualität, ein Spätburgunder hat der gebaut. Warte mal gerade. Was ist ein Spätburgunder? Ich glaube, es ist ein Spätburgunder. Jetzt mich mal selber gucken.
Rosé, also richtig rot oder Rosé? Der
macht rot. Also Rosé. Das war ein roter. Für ein Fünfer. Ja. Also ist dann irgendwie, ich weiß nicht, im Weinladen selber kostet dann 6 €, aber ist halt ein Liter Spätburgunder. Also ein Liter trockener Spätburgunder für 5 €. Wunderbarer, also ich habe mir, sagen wir mal so, ich habe davon 12 Flaschen bestellt. Mhm. Und als ich die hier hatte, habe ich erst gesagt, dass das der geilste Wein ist, den man diesen Herbst überhaupt noch hätte trinken können.
Okay.
Also ein richtig toller Zechwein. Also
okay, cool.
Toll. Habe ich auch noch genug hier. Bringe ich dir mal mit, wenn ich mal nach Hamburg komme.
Gerne, ja.
Also der ist wirklich toll. Also in Tesch habe ich mich echt gut verknallt. Außerdem hat er irgendwie, der macht so CDs auch. Das ganze
witzig
ist so mit Weinliedern und lässt dann irgendwie von irgendwelchen Bands auch sich Lieder singen und sowas. Ganz lustig.
Ich hab
würde ich halt auch machen.
Was? Ja. Ich habe ein Büchlein von ihm auch über Wein und Musik und Motorräder oder so.
Das ist genau die Kombination. Wein, genau. Musik, Motorräder. Aber also dieser Klosterhof, was? Schwedhelm?
Ja, Klosterhof, toll. Schwedhelm, toll. Also überhaupt jetzt, ne? Ja. 3 Weine, die man alle 3 gut empfehlen kann. Finde ich super.
Was ich an dem
Klosterhof... 2 Rheinhessen, einmal Pfalz, genau an der Kante zu Rheinhessen.
Was ich an dem Klosterhof so toll finde, ist, der riecht nach fast nichts mehr.
Ja, und schmeckt relativ also so blumig auch, ne?
Blumig, aber auch, der schmeckt auch sehr... Nee, üppig ist falsch. Also der schmeckt sehr viel. Also ist jetzt nicht nur so irgendwie so ein Geschmäckchen, was dann im Mund ist, sondern da passiert richtig was. Das ist echt erstaunlich.
Aber es ist halt... Also der Petwitz, der ist so ein bisschen schwerer, finde ich. Ein bisschen breiter. Der hier hat ganz viel, der Schwedhelm, ist aber schlank. Ne? Ist ein sehr schlanker Müller-Thurgau.
Ich tu nochmal den Silvaner dazu.
Mal gucken, wie
jetzt kommt.
Also im Prinzip ist es, ja. Also wenn man genau gewesen wäre, hätte man sozusagen statt des Silvaners die Scheurebe genommen, weil das eben auch so eine gewollte Kreuzung war.
Aber die haben wir nicht gefangen gekriegt, weil die so scheu ist. Okay.
Weil die so scheu ist.
Ich muss mir nur gerade notieren, wo ich den Schnitt setze, um diesen miesen Scherz rauszunehmen gleich. Und dein albernes Lachen.
Das debile Lachen da hinterher.
Ach.
Ah, jetzt aber schön in deiner Nase.
Der Silvaner, ja. ist ja auch immer wieder der gute Rat, ne? Auch Weißwein ruhig mal offen stehen lassen.
Ja. Man kann also ruhig ja auch
mal Weißwein dekantieren.
Weißwein dekantieren.
Kann genau. man auch.
Kann man auch.
Tut dem auch nicht weh.
Nee, nee. Also.
Und sieht halt auch geiler aus, ne? Wenn du Weißwein in einer Karaffe auf dem Tisch stehen hast, sieht halt geiler aus, als wenn du in einer Flasche auf dem Tisch stehen hast.
Ja. Genau. Und auch Weißwein kann halt schön Luft ziehen.
Jetzt habe ich das Problem. Das war eben bei den Jacques-Weinen war das einfacher. Da wusste ich, dass ich danach was anderes trinken wollte.
Ja.
Jetzt weiß ich nicht, welchen davon ich trinken soll. Also welchen davon ich austrinken soll heute noch. Also weil alle drei ist ein bisschen viel.
Ja, das stimmt.
Wenn es live wäre, wäre gut. Dann würde ich jetzt spontan ein Hörertreffen irgendwo an der S-Bahn machen. So, die S-Bahn Tempelhof kommt alle vorbei. Es gibt Wein aus der Flasche. Aber
ich fahre morgen noch zu Freunden. Dann nehme ich die irgendwie mit.
Kann man auch machen, ne?
Ja.
Das ist, wie lange hält der sich jetzt im Kühlschrank? Was denkst du?
Wenn er gut gemacht ist, irgendwie 4-5 Tage, sollte er sich halten. Richtig gute Weine, aber die brauchen dann, das ist ja jetzt sozusagen so Gutsweinqualität, ne? Einfache Weine.
Ja.
Weine, die länger auch auf der Hefe liegen, die werden insgesamt so ein bisschen stabiler. Die sind sowieso länger haltbar, sozusagen auch wenn man sie im Keller liegen hat, eben über Jahre. Und diese Weine, wenn die gut gemacht sind, dann können die auch, wenn sie offen sind, wenn man die Flaschen geöffnet hat, über Wochen hinweg eigentlich getrunken werden. Also ich war Anfang letzten Jahres war ich bei Martin Müllen an der Mosel, ein sehr guter Winzer aus Traben-Tarbach. Da war ich Mitte Februar und der hat Weine im Kühlschrank, im Klimakühlschrank, also in einem Weinkühlschrank liegen. Das ist jetzt natürlich optimale Lagerung. Aber der Wein war Mitte Dezember geöffnet worden. Wir haben ihn Mitte Februar getrunken und du hast es eigentlich kaum gemerkt.
Letztes Jahr?
Ja, der war also zwei Monate offen, okay. Der Wein. Weißwein, Riesling.
Hab ich noch nie geschafft.
Zwei Monate offen.
Evakuierst du dann die Flasche, wenn du sowas so lange lagerst? Also irgendwie so hier
Evacuierung? Ich mach das halt nicht unbedingt, aber nö. Aber ich hatte jetzt letztens von einem meiner liebsten Winzer, nämlich Wagner Stempel, also Daniel Wagner, hatte ich eine Scheurebe, die hatte ich aufgemacht, dann habe ich Erkältung bekommen, dann habe ich die im Kühlschrank liegen lassen, zwei Wochen später wieder rausgeholt, stand wie eine Eins, war super.
Das super. Ist cool, ja.
Ja.
Toller Winzer, also, Wagner Stempel, also ja.
Ich würde
der Silvaner und ich, wir werden übrigens keine Freunde mehr.
Ah, okay.
Das ist nicht.
Ja, der ist jetzt noch expressiver Silvaner geworden. Also der ist jetzt mehr Silvaner als vorhin.
Tatsächlich.
Ja.
Beschreib das nochmal. Was ist das Silvaner-Rest
gedacht? Muss man gerade.
Also ich.
Diese Note, also diese Frucht. Ich nenne das immer irgendwie. Ich bin bei Silvaner irgendwie nie zum richtigen Bild gekommen, was diese Geschmackskomponente angeht. Es ist für mich irgendwas zwischen Frucht. Und es ist, glaube ich, so ein bisschen was wie Cassis und Gemüse.
Mhm. Cassis und Sellerie.
Ja, zum Beispiel.
Ja.
Sowas. Das ist eine typische Silvaner-Note. Okay. Ja, das ist typisch. Das ist jetzt so mit mehr Luft und ein bisschen wärmer nochmal noch deutlicher geworden. Und das ist aber schon das ist jetzt ein typischer Silvaner, würde ich sagen. Etwas breit. Mhm. Kommt wahrscheinlich vom rheinhessischen Boden, der die Weine, je nachdem, wo es in Rheinhessen ist, etwas breiter macht. Also die klassischen Lagen zum Beispiel in Franken, die haben Muschelkalk und Muschelkalk macht die Weine sehr straight, sehr klar und so.
Der hat so eine steinige Knackigkeit irgendwie, die mir überhaupt nicht gefällt. Mhm. Also nee, nicht steinig, eher so, was assoziiere ich denn? Ich assoziiere eigentlich das Lecken über eine raue Oberfläche, also schon über einen Stein. Also irgendwie, der ist ja sehr knackig, also das ist er, aber mit so einer Rauheit dabei, das gefällt mir nicht.
Kann ich nicht nachvollziehen. Also ich finde es eher, ich finde den relativ üppig jetzt, schon relativ breit, aber mir gefällt er.
Ja, dann kannst du ja meinen auch haben.
Ja, genau. Gib mal rüber.
Ja.
Ja, super.
Dann haben wir jetzt gut eingezwitschert.
Genau.
Und hoffen, dass die Wertehörerschaft auch ordentlich einzwitschert. Wir sollten ja viel öfter einen zwitschern. Nein, Kinder, macht das nicht zu Hause.
Nein.
Hände weg vom Alkohol. Genau, lass das. Kauft vor allen Dingen keinen teuren Bordeaux. Jetzt hatte ich meinen schönen Schlusssatz vergessen, aber ist auch egal. Mein lieber Christoph, wir sprechen uns noch.
Ja, bis zum nächsten Mal. Tschö.
Tschö und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
Ist nicht tot.